Einen schönen guten Tag, Herr Kreis.
Grüß Gott, Herr Kirchhoff.
Nehmen wir mal an, etwas Unwahrscheinliches passiert. Ein Außerirdischer kommt zu Ihnen und würde Sie erstmal fragen, Geld, was ist das eigentlich? Wie würden Sie ihm das erklären?
Geld ist eine großartige Erfindung des Menschengeistes, um den Austausch zwischen den Menschen zu erleichtern. Es geht weit zurück, auch in der Antike gab es schon Geld. Es hat vieles verbessert in den Spezialisierungen der Menschen, dass man das machen konnte, was einem richtig Spaß macht oder was einem liegt. Und es hat zunächst mal einen großen Segen für die Menschheit bewirkt, das Geld, indem man eben, wie gesagt, sich spezialisieren konnte und auch eine Wohlstandsmehrung stattfinden konnte. Aber es hat dann im Laufe des 19. Jahrhunderts umgeschlagen und dieser Segen hat sich zunehmend in einen Fluch gewandelt.
Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen. Sie haben gerade schon gesagt, es gab schon in der Antike Geld. Sind das die Ursprünge? Liegen die in der Antike oder noch weiter vorher sogar?
Also wie weit es genau zurückgeht, dazu gibt es wenig Dokumente. Also alte Zahlungsmittel gibt es sicher eben in antiken Zeiten. Und es gab ja die sogenannten Kaurimuscheln und verschiedene Austauschmedien. Also alles Geld hat sich ursprünglich mal ja aus Waren raus entwickelt, dass man mit bestimmten Dingen getauscht hat, die dann zunehmend zu Geld geworden sind, später dann Münzen bei den Römern und Griechen, von Kupfer über Silber und Gold. Also die Anfänge des Geldes liegen sicher einige tausend Jahre zurück.
Und die Anfänge liegen jenseits von Münzen und Papierscheinen. Sie haben gerade schon Muscheln erwähnt.
Ja, es gab auch vor den Münzen andere Tauschmittel oder auch Perlen oder andere Wertgegenstände. Also dass Menschen miteinander getauscht haben, das geht wohl schon relativ weit zurück, aber das verliert sich im Dunkel der Dokumente. Da gibt es im Prinzip ja sowieso keine Aufzeichnungen, aber auch sonst wenig verlässliche Unterlagen.
Sie haben vorhin gesagt, Geld war eine großartige Erfindung des Menschen, aber in Ihren Vorträgen kritisieren Sie auch die absurden Auswüchse des Geldsystems. Ist das ein neues Phänomen, diese Auswüchse, oder hat es das auch schon früher gegeben?
Also die Auswüchse, die gibt es im Prinzip erst in der jüngeren Zeit. Es gab ja zum Beispiel 1637 die sogenannte Tulpenzwiebelmanie in Holland, wo an der Börse Tulpenzwiebeln gehandelt wurden. Und da haben wohl breitere Bevölkerungskreise dann damit begonnen zu spekulieren an den Börsen von Amsterdam und anderen Börsen. Und in der Höhephase 1635, 37 kann man dann lesen, dass eine Zwiebel getauscht wurde gegen 1,5 Ochsen oder eine Wagenladung voll Korn oder gar ein ganzes Haus. Und wenn man dann sich überlegt, was will ich lieber, eine Tulpenzwiebel oder ein ganzes Haus oder eine Ladung Korn, dann nehme ich natürlich lieber die Ladung Korn. Und das ist eines so der ersten Börsenübertreibungen, die so dokumentiert sind, wo man sieht, wie absurd diese Gier der Menschen, in welche absurde Höhen das führen kann. Und danach gab es auch natürlich einen Börsencrash und die Preise sind dramatisch verfallen.
Sie hatten ja früher einen Job als Investmentbanker. Inzwischen haben Sie ein Buch über Profitwahn geschrieben. Könnten Sie Beispiele für diesen Wahn nennen?
Gut, ein zweites Wahnbeispiel sind die Grundstückspreise von Tokio 1990. Japan hatte in den 80er Jahren einen sensationellen Wirtschafts-, aber vor allem Immobilienaufschwung. Und dann um 1990 hat der Kaiserpalast von Tokio, der liegt wohl im Zentrum der Stadt und ist ein sehr großes, schönes Areal. Und wenn man dort 1989/90 die Zahl der Quadratmeter zusammengezählt hat und mal genommen hat, multipliziert hat mit dem Preis der Quadratmeter, ist man auf einen Preis dieses Kaiserpalastes gekommen, dass der Boden genauso teuer ist wie der Boden von Gesamtkalifornien oder der Boden von Gesamtkanada. Also es war eine vollkommen absurde Übertreibung der Bodenwerte und danach hat auch der Immobiliencrash in Japan eingesetzt, der hat fast 20 Jahre gedauert.
Sind Sie denn diesem Profitwahn in Ihrer Karriere als Investmentbanker auch selbst begegnet?
Diesen Profit waren, oh ja, sehr wohl in den Handelsräumen und wo ich tätig war, teilweise in Frankfurt mit Kollegen, da gab es teilweise regelrecht einen Tanz um das goldene Kalb, da war so ein Bildschirm in der Mitte des Raums, das war die IPO-Abteilung, wo Börsengänge gemacht wurden im Dresdner Konzern. Und da war in der Mitte so ein Bildschirm, wo immer Kurse drüber liefen von bestimmten Aktien und ein bestimmter Kurs hat da eine Marke von 100 Euro überschritten, dann wurde der großgestellt und dann sind die wirklich so um diesen Bildschirm rumgetanzt, mit einem Glas Sekt in der Hand und gesagt, boah, jetzt habe ich 20, 40, 60.000 Euro Gewinne. Das war wirklich wie so der Tanz um das goldene Kalb und das war so 2000. Und ich selbst hatte keine Aktien, da haben die mir gesagt, mein Gott, bist du doof, jetzt hättest du schon verdoppelt und verdreifacht. Also das war wie ein Fieber, wo ich mich dann auch habe anstecken lassen, habe dann auch neue Marktaktien gekauft und prompt fast alles verloren.
Also Geld verdirbt den Charakter, wenn Sie das so unterschreiben generell?
Geld verdirbt den Charakter von vielen Menschen. Nicht jeder verfällt eben. Aber die Gefahr ist schon groß, wenn man diesen Köder hingelegt bekommt, dass man dann doch immer weiter und weiter geht und charakterlich Abstriche macht. Nicht jeder, aber es ist doch ein mächtiges Korruptionsmittel.
Wie schaffen es denn manche, dass das Geld nicht ihren Charakter verdirbt?
Das ist eine Charakterfrage.
Aha, also Sie haben da keine Faustregel oder keine Tipps parat?
Nein, man kann sich das bewusst machen. Geld ist nur eines. Und es gibt noch andere Dinge, die viel, viel wichtiger sind. Kinder, Freunde, Eltern, Menschen. Und viele meiner Kollegen war dann öfter mal so die Frage im Raum, wenn man dann aus der Industrie an die Hochschule gewechselt hat, hat sich die Frage gestellt, Geld oder Leben? Ja, und die an der Hochschule gelandet sind, die haben gesagt, nö, ich wollte nicht länger dem Geld hinterherlaufen. Ich wollte lieber als Hochschullehrer frei arbeiten, auch weniger verdienen. Aber ich habe ein viel, viel besseres, qualitativ höherwertiges Leben.
Geld ist ja grundsätzlich erstmal praktisch und auch notwendig wahrscheinlich. Man kann damit Produkte miteinander verrechnen eben. Aber viele Menschen haben den Eindruck, dass Geld nicht bloß ein praktisches Hilfsmittel ist, sondern dass es auch unser ganzes Leben beherrschen kann. Sie haben ja eben auch schon Beispiele genannt. Sie selbst sprechen von der Herrschaft des Geldes. Liegt das in der Natur des Geldes, dass wir irgendwann die Kontrolle darüber verlieren?
Das liegt in der Natur des Geldes, wie wir es heute haben. Also bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hat dieses abstrakt werdende Geld, das gab es vorher ja nicht im Mittelalter, waren es an Münzen gebunden. Später ist es dann über Papier und Scheckverkehr so abstrakt geworden und es hat zunächst mal diese großartige Wirkung gehabt, dass es die Menschen aus der Gebundenheit an die Scholle, an die Zunft, an den Beruf des Vaters herausgerissen hat und befreit hat. Das war also ein riesiger Schritt in Richtung Verselbstständigung, Befreiung der Menschen Richtung Demokratie, weil über dieses frei gewordene Geld auch die Menschen frei arbeiten und handeln konnten. Das war so im Mittelalter überhaupt nicht denkbar. Also das ist diese, was ich vorhin erwähnt habe, diese großartige Leistung des Geldes, dieses abstrakt gewordenen Geldes. Aber dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr, würde ich ansetzen, hat dieses ein Zenit überschritten. Bis dahin war es gut und segensreich. Und jetzt hat sich das immer mehr verselbstständigt und ist mehr und mehr zu einem Machtmittel geworden. Also während die eigentliche Aufgabe ist, ein Austauschmittel zu sein, ein Thermometer, den Austausch und die Knappheit der Güter einfach anzuzeigen, wird es zunehmend über diese Zins- und Zinseszinsgeschichte zu einem Machtmittel, zu einem Gewaltmittel, zu einem Herrschaftsmittel und beginnt mehr und mehr die Menschen zu unterjochen, statt sie zu befreien. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir das heute erkennen und ändern.
Ja, wie können wir das denn ändern?
Das wäre ganz einfach, ein anderes Geld einführen. Ein Geld, das nicht auf Zins und Zinseszins basiert, sondern zum Beispiel ein Freigeld oder ein Schwundgeld, ein alterndes Geld, wie es der Chiemgauer hat bei Rosenheim. Oder auch, wie es in der Gemeinde Wörgl der Fall war, 1932-33 in Österreich, da gab es Geldarten und gibt es heute Geldarten, die eben keinen Zins erbringen, ohne zu arbeiten. Und da gibt es ausgefeilte Modelle, wie man das einführen könnte, eine völlig neue Geldform, auf die es keinen Zins gibt. Und dann wäre dieses Problem erledigt mit der Gewalt des Geldes.
Aber das nennt sich doch Deflation dann, oder nicht?
Nein, im Gegenteil, das ist gar keine Deflation. Deflation heißt ja, dass die Preise der Güter sinken. Wenn ich aber ein Geld habe, das pro Quartal um 1% im Wert abnimmt, dann führt es dazu, dass der Güterkreislauf stabil ist und dass die Preise stabil gehalten werden können, dass die Preise wirklich um 0% Inflation gehalten werden die ganze Zeit.
Zum Start der Themenwoche Geld mal anders sind wir heute der Frage nachgegangen, was genau ist Geld überhaupt und wo liegen seine Ursprünge? Und dazu haben wir mit Christian Kreis gesprochen. Er war früher Investmentbanker und ist jetzt Professor für Finanzierung an der Hochschule in Aalen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kreis.
Danke für das Gespräch auf meiner Seite.